Radikal einmischen, der Podcast von CEOPS.
Hallo, Servus und guten Morgen zu Radikal einmischen, dem Podcast von CEOPS. Ihr kennt mich bereits, ich bin Henriette und ich habe eine neue Gästin dabei. Hallo Lea.
Hi.
Wir wollen heute über das Thema religiös begründeten Extremismus reden. Ein Begriff, der euch vielleicht schon öfter über den Weg gelaufen ist, wenn ihr so in unserer Blase auch unterwegs seid. In unseren Lehrgängen reden wir über die Begrifflichkeiten Islamismus und Salafismus, ihre Bedeutung und Kritik. Nämlich einerseits, dass unter dem Begriff Islamismus ganz viele Phänomene und Gruppierungen weltweit gefasst werden, die sich stark voneinander unterscheiden, zum Beispiel was Gewaltanwendung angeht. Außerdem wird durch den Begriff Islamismus als Ideologie eine sprachliche Nähe zum Islam als Religion geschaffen. Dadurch können sich ganz schnell Begriffe wie islamistisch und islamisch vermischen. So eine Unschärfe führt dann ganz schnell auch dazu, dass MuslimInnen stigmatisiert werden können. Oftmals wird daher der Begriff religiös begründeter Extremismus als Alternative zu Islamismus oder islamistischem Extremismus benutzt. Vor allem in der Forschung und in der pädagogischen Praxis ist das üblich. Was sind denn die Vorteile davon?
Zum einen zeigt der Begriff, dass das kein Phänomen ist, das nur in Form von Islamismus auftritt. Zum anderen soll religiös begründeter Extremismus dazu beitragen, zwischen Religion und Extremismus zu unterscheiden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus sagt zum Beispiel, Zitat, wir verwenden explizit den Zusatz begründet, weil nicht die Religion an sich extremistisch ist, wie man bei dem Begriff religiöser Extremismus denken könnte. Stattdessen wird eine Religion zur Begründung extremistischer Ideologien und Vorstellungen genutzt und für Extremismus instrumentalisiert. Damit soll eben auch einer Stigmatisierung von MuslimInnen entgegengewirkt werden.
In der Praxis höre ich diesen Begriff aber eigentlich doch immer nur im Kontext Islamismus, Salafismus.
Das ist auch die Kritik. Natürlich hängt es auch damit zusammen, was im historischen und regionalen Kontext als relevante Phänomene erscheinen bzw. gesellschaftlich wahrgenommen werden. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob die mediale Aufmerksamkeit der wirklichen Größe des Phänomens oder sogar dem Gefahrenpotenzial entspricht.
Und wie können wir damit umgehen, dass der Begriff zwar einerseits notwendig erscheint, andererseits aber diese Mängel aufweist?
Am wichtigsten ist natürlich, sich selbst und die Nutzung solcher Begrifflichkeiten immer wieder kritisch zu reflektieren. Das machen wir ja auch viel in unserer Arbeit. Zum Beispiel fragen wir uns, in welchem Kontext werden sie für was verwendet und wer hat da die Deutungshoheit? Ein Weg kann zum Beispiel sein, den Fokus mehr auf Narrative in der Ansprache solcher AkteurInnen zu legen und weniger auf deren Einordnung in extremistisch oder nicht extremistisch. Das ist ja so ähnlich mit dem Extremismusbegriff. Nicht alles, was wir in diesem Phänomenbereich beobachten, ist eindeutig extremistisch. Gerade wenn wir uns zum Beispiel Social Media angucken, stellen sich in der Praxis da ganz viele Herausforderungen. Ab wann ist denn ein Beitrag nun extremistisch? Muss der Inhalt da explizit sein? Braucht es einen Kontext dazu? Oder reicht es, wenn AkteurInnen, die zum Beispiel vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingeschätzt werden, Content posten, der Kritik an Rassismus oder Doppelstandards äußert? Dazu kommt ein riesiger Graubereich, der sich nicht einfach in demokratisch versus extremistisch abgrenzen lässt.
Genau über dieses Thema haben wir bereits in Folge 4 sehr ausführlich gesprochen. Wenn euch also das noch einmal ein bisschen mehr interessiert, falls ihr die Folge verpasst habt, hört da gerne rein. Und in dieser Folge haben wir auch über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als eine Alternative zum Begriff der Extremismustheorie geredet. Ist das auch eine Option für den Bereich des religiös begründeten Extremismus?
Total. Also das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit kann auch eine Möglichkeit sein. Dann betrachtet man eher verschiedene Syndrome, wie zum Beispiel antimuslimischer Rassismus oder Antisemitismus in der Ansprache. Aber gleichzeitig braucht es eben vor allem in der Forschung Definitionen und Konzepte, um Phänomene zu beobachten und AkteurInnen einzuordnen. Da gibt es leider keine optimale Lösung. Umso wichtiger finde ich es deswegen, diese Debatten zu kennen. Letztendlich ist es aber auch für uns hilfreich, bestimmte Begriffe zu haben, die zielgerichtetes Agieren von Bezug auf religiöse Ideologie beschreiben können.
Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen für religiös begründeten Extremismus? Vielleicht ja auch aus verschiedenen Religionen?
Gerne. Also Man sieht ja schon beim islamisch begründeten Extremismus, dass da ein breites Spektrum herrscht, was man einordnen kann. Also natürlich der sogenannte islamische Staat, das kennen wir alle, der auf dem Gebiet von Syrien und dem Irak versucht hat, eine theokratische Gewaltherrschaft zu errichten. Und auf der anderen Seite im Iran nach der sogenannten Islamischen Revolution im Jahr 79 ein politisches System, das theokratisch autoritäre, aber auch republikanische Elemente vereint. Da sieht man ja ganz gut das Spektrum von so Ideologien und Systemen, die durch ein und dieselbe Religion vermeintlich begründet werden. Auch wenn man hier natürlich noch in sunnitischen und schiitischen Islam unterscheiden müsste. Aber zum Beispiel auch im Judentum gibt es ganz gegensätzliche Gruppierungen, die sich teils innerlich komplett gegenüberstehen. Zum Beispiel auf der einen Seite die sogenannte Hügeljugend, das sind Jugendliche aus der israelischen Siedlerbewegung, die versuchen, weitere Gebiete zu besiedeln. Dafür setzen sie dann auch Gewalt gegen PalästinenserInnen ein, aber auch gegen israelische SoldatInnen zum Beispiel. Sie berufen sich auch auf Passagen in der Tora, welche den Gesamtanspruch auf die Fläche des Holy Lands markieren. Aber auch das Gegenteil ist beobachtbar. So zum Beispiel jüdische Gruppierungen, die den Staat Israel ablehnen und aktiv seine Abschaffung fordern. Zum Beispiel die Neturei Kata, eine antizionistische Gruppe. In ihrer Ideologie ist der durch Menschen ausgerufene Staat Israel eine Gotteslästerung und sie haben für die Durchsetzung ihrer Ziele schon mit militanten palästinensischen Gruppen zusammengearbeitet.
Jetzt haben wir zwei Beispiele aus muslimischen Ländern und aus dem Judentum. Wie schaut's denn mit der dritten großen monotheistischen Religion, dem Christentum, aus? Im Kontext des Christentums benutzt man ja oftmals auch den Begriff christlicher Fundamentalismus. Beschreibt das im Prinzip dasselbe oder wo liegen die Unterschiede?
Also Fundamentalismus, dabei ist die Überzeugung zentral, dass die Bibel, also das Urfundament des Christentums, absolut wahr ist. Alles wird wörtlich ausgelegt. Die Überzeugung beschränkt sich nicht nur auf die Religion, sondern auch andere Bereiche wie Geschichte und Biologie. Das kennt man vor allem aus den USA, dass dort Evangelikale die Evolutionstheorie ablehnen. Stattdessen gibt es dieses Modell des Kreationismus, eine interessante Mischung aus Schöpfungsgeschichte und Geschichtsrevisionismus. Da gibt es übrigens auch muslimische und orthodox-jüdische Anhängerinnen von. Im Fundamentalismus werden liberale theologische Ansätze abgelehnt, die zum Beispiel eine kritische Analyse der Bibel betreiben.
Wieso wird Fundamentalismus eigentlich nicht auch für andere Phänomene, also zur Beschreibung von extremistischen Ideologien, benutzt?
Das rührt was aus der Geschichte. Der Begriff des Fundamentalismus wurde ursprünglich für die spezifische christliche Strömung genutzt. Deshalb geht es hier um eine bestimmte historische Entwicklung, die religiös konnotiert ist. Innerhalb des Feldes religiös begründeter Extremismus, das hatten wir ja eingangs schon, gibt es durchaus Begriffe wie zum Beispiel islamischer Fundamentalismus, der häufig synonym mit Salafismus benutzt wird. Auch dort wird für die Rückkehr zu eigentlichen unverfälschten islamischen Werten plädiert, mit einer sehr wörtlichen Koranauslegung, und teils passen Anhänger ihr Aussehen und ihre Kleidung an die Zeit des Propheten an, beziehungsweise so, wie sie sich vorstellen, wie man damals aussah. So ganz genau weiß man das ja nicht.
Lass uns nochmal genauer auf den christlichen Fundamentalismus eingehen. Du hast ja schon die Evangelikalen erwähnt, die kennt man vor allem aus den USA. Und in letzter Zeit haben die ja unter anderem mit diesem sehr strikten Urteil des Supreme Court Furore gemacht. Da wurden de facto Abtreibungen kriminalisiert. Und je nach Bundesland eingeschränkt oder sie können sogar komplett verboten werden. Das hat natürlich auch mit Trumps großer Beliebtheit unter Evangelikalen zu tun und der großen Nähe, die wir feststellen können, zwischen rechten und rechtsextremen und christlichen Akteuren. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus?
Also, was mir direkt einfällt, ist die polnische Partei PiS, die sich in ihrer Politik sehr stark auf die katholische Kirche berufen. Da gibt es auch viel gleiche Akteure. Auch hier ist Abtreibung faktisch verboten.
Okay, und in letzter Zeit, finde ich, bekommt man das auch vermehrt mit in Deutschland. Wie sieht denn die Situation bei uns hier aus?
Du hast total recht. Also, was vielen wahrscheinlich naheliegend erscheint, sind so religiöse Sondergemeinschaften. Früher wurde da oftmals der Begriff der Sekten benutzt. Der Begriff ist meistens etwas negativ konnotiert. Sekten wird häufig eine manipulative oder kontrollierende Art zugeschrieben. Zum Beispiel Christengemeinschaft 12 Stämme. Das ist eine Gemeinschaft, die sich an einem vermeintlichen Urchristentum orientieren will und dabei etwa von einem sogenannten Züchtigungsrecht ausgehen. Also Gewalt gegen Kinder belegen, wie mehrere Recherchen und Gerichtsverurteilungen belegen. Oder eine christliche Sondergemeinschaft, die heißt Organische Christusgeneration um Ivo Sasek. Die haben sich im Zuge von Corona auch ziemlich radikalisiert. Eine Aussteigerin berichtet auch dort von Gewaltanwendung gegenüber Kindern. So ein ganz starkes Wir gegen den Rest der Welt denken. Und dort findet man auch viele Verschwörungserzählungen, schlicht Falschdarstellungen und so weiter.
Ja, das Wir gegen den Rest der Welt, ein typisches Narrativ, was ja auch verschiedene extremistische Ideologien wieder miteinander teilen. Auch dazu hört euch gerne unsere letzten beiden Folgen vom Podcast nochmal an, wenn ihr da genaueres drüber wissen wollt. Wenn wir von christlichem Fundamentalismus reden, fällt mir direkt als Beispiel immer dieser Oberbegriff christliche Rechte ein. Die christliche Rechte ist offensichtlich sehr gut vernetzt. Da finden sich, wie mehrere Analysen und Studien bereits belegt haben, sowohl innerkirchliche Strukturen als auch eine Vielzahl von evangelikalen Freikirchen. Teilweise sind VertreterInnen sogar parteipolitisch eingebunden und Mitglied im Deutschen Bundestag. Zu nennen sind dann natürlich die Christen in der AfD, aber auch in der CDU gibt es anscheinend prominente Stimmen. Und zum Beispiel gibt es auch diesen sogenannten Marsch fürs Leben, der findet jährlich statt und bei dem laufen konservative AfD-Mitglieder und Personen aus Kirchenfunktionen Hand in Hand mit. Der Marsch für das Leben ist eine Bewegung, die sich auch sehr explizit gegen Abtreibungen engagiert und das Ganze natürlich vermeintlich christlich begründet, je nachdem, welche Auffassung man hat. Für mich zeigt das, demokratiefeindliche Ideen sind so vielschichtig in unserer Gesellschaft vertreten, dass man das Problem nicht zu einem Randphänomen herunterspielen darf. Zum Beispiel sind ja auch einige CDU- und CSU-FürsprecherInnen für den Marsch für das Leben. Daran erkennt man auch ganz gut diese Verbindung aus Bezugnahme auf Religion und traditionellen Rollenbildern.
Ich finde es auch spannend zu sehen, wie dieses Thema, ähnlich anderen Frauenrechtsthemen wie ganz klassisch die Rolle der Frau bzw. Mutter in Familienkonstrukten oder Themen wie selbstbestimmte geschlechtliche Identifikation, also Stichwort Transpersonen, und insbesondere queeres Begehren und wie diese ganzen Themen von unterschiedlichen Akteurinnen bedient werden, sowohl eben aus religiösen Kontexten als auch klassisch in der konservativen bis hin zu rechtsextremen.
Genau, und das nennt man dann ja Brückennarrative, also Erzählungen oder Ideen, die Verbindungen zwischen verschiedenen Ideologien und Gruppen herstellen und teilweise auch in der Gesellschaft verankert sind. Diese Bindeglieder können im extremistischen Bereich, um den es hier ja geht, dazu beitragen, Anhänger zu rekrutieren und Ideen zu verbreiten, Netzwerke schaffen, sich gegenseitig verstärken.
Und um vielleicht mal einen Kreis zu schließen, ein sehr beliebtes Brückennarrativ sind Bedrohungsszenarien. Zum Beispiel für den angeblichen Bevölkerungsaustausch seien dann wiederum die Juden verantwortlich, die ewigen Drahtzieher. So will es jedenfalls die spinnerte Ideologie des großen Austausches, die beliebt bei Neurechten bis hin zu Rechtsterroristen, zum Beispiel dem Attentäter von Halle, ist.
Es ist auch schon interessant, manchmal von so einer Draufsicht zu schauen, wie die verschiedenen Ideologien miteinander zusammenhängen.
Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, gerade bei so Einstiegsaufregern, nenne ich es mal, wie Antifeminismus etc. zu schauen, wer bedient hier welche Argumente, woher kennt man die noch und wo ergeben sich Allianzen bei Thematiken. Es bleibt spannend und die Diskurse passen sich immer neuen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Auch für uns im Bereich der Präventionsarbeit und politischen Bildung eine ziemliche Herausforderung.
Lea, vielen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, dass dieser Blick über den Tellerrand spannend war für euch, die ihr uns zugehört habt oder noch zuhört und euch auch dabei hilft, die Phänomene besser zu verstehen oder zu hinterfragen. Kleiner Werbeblock, der intensiver beschäftigen wollt, kommt gerne zu unserem Lehrgang. Infos wie immer in den Shownotes. Ich fand's auf jeden Fall sehr bereichernd. Sage danke, Lea, tschüss und bis bald.
Gerne. Ciao.
Ciao, ciao.